Yes.
Braucht wahrscheinlich noch ein, zwei Sekunden und dann nicht mehr blinkt, dann einmal drauf drücken.
So, so, jetzt lade ich dich noch in die Session hier ein.
Mikro muss anbleiben, dann
ist. Genau, du machst jetzt dein Mikro an.
Ja.
So ist schon alles richtig, so wie es jetzt ist. Okay, so dann kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt unserer 35. Sitzung des Hausschusses Finanzberichterstattung. Ein kleines Update zum Mindeststeuer. Ich habe ja ganz bewusst, haben wir es jetzt gestern erstmal außen vorgelassen. Olga, da kannst du ja gleich noch ein bisschen was zu sagen, so über den aktuellen Erkenntnisstand. Wie wir alle wissen, wir hatten ja nun auch vor dem Hintergrund der politischen Bewegung so ein bisschen das Problem, dass wir ja eigentlich schon auch mit der Steuer-AG in den Befassungen relativ weit gediehen und motiviert waren, zum ersten Diskussionsentwurf uns da auch entsprechend zu positionieren, plus ja auch noch das andere Thema Handreichungssteuerumlage und so weiter. Und dann sind natürlich ein paar der Themen jetzt ein bisschen logischerweise in Stocken geraten, was dieses, sagen wir mal, das jährliche gesetzliche Update angeht, aber auf der anderen Seite haben wir eben schon noch dieses andere Umlagethema, wo wir gesagt haben, das können wir ja unabhängig jetzt von etwaigen gesetzlichen Weiterentwicklungen uns anschauen. Plus dann ja auch sowieso mal grundsätzlich die Frage, wie wir mit Steuerumlagen umgehen. Das war ja dann auch noch so ein bisschen der weitere Gedankenstrang, jetzt mal unabhängig vom Mindeststeuergesetz, ein paar analoge Fragen stellen sich natürlich im anderen Kontext auch ein Stück weit. Und wir hatten in den früheren Runden sowohl mit dem BMF, die bei der AG dabei waren, als auch mit dem BMJ, als ich da wollte, das auch schon mal so ein bisschen angedeutet, dass wir uns da dazu nochmal äußern wollen, uns ein paar Gedanken zu machen, und das ist soweit auch sehr positiv aufgenommen worden. Und ich habe jetzt aber auch, bevor wir irgendwas nach draußen gehen, würde ich das gerne durch den Fachausschuss routen natürlich. Deswegen ist die Sitzungsunterlage 12a einstweilen noch nicht öffentlich, aber das ist ja jetzt auch vielleicht auch eine der Sachen, wo wir uns dann heute mal drüber unterhalten, was wir mit der Unterlage machen und inwieweit wir die sozusagen der Praxis dann auch nochmal mit an die Hand geben wollen. Ja. So viel vielleicht noch kurz zum Vorgeschmack, Olga, und dann würde ich sagen, dann übergebe ich direkt mal an dich.
Ja, bevor wir in das eigentliche Thema der Umlagen einsteigen, vielleicht wirklich ein kurzes Update, wie jetzt der Gesetzgebungsprozess aussieht. Also wahrscheinlich haben Sie mitbekommen, dass letzten Freitag der zweite Diskussionsentwurf veröffentlicht wurde durch das BMF mit Möglichkeit zur Stellungnahme zum Diskussionsentwurf bis Ende Januar 25. Also recht lange, sage ich mal, für die Kommentierungsfrist für jedenfalls für solche Gesetzgebungsverfahren, was natürlich daran liegt, der Gesetzgebungsprozess ja sowieso erst nach der Bildung der neuen Regierung anfangen kann. Genau, und da sind ja, das habe ich ja beim gemeinsamen Fachausschuss bei der Sitzung in München schon mal mitgeteilt. Da hat damals der AG Steuern zwei wesentliche Themen für die Kommentierung identifiziert. Einmal die Verwendung von Reporting Packages für Zwecke der Transitional CBCR Safe Harbor und einmal die Nachversteuerung passiver latenter Steuern, und dabei wird es voraussichtlich auch wohl bleiben. Also wir haben in der AG, wir haben diese Woche am Montag eine Sitzung der AG gehabt, aber wie gesagt, am Freitag wurde der Diskussionsentwurf veröffentlicht, so dass wir den noch nicht besprechen konnten natürlich. Aber so wie es jetzt aussieht, also wird es bei diesen beiden großen Themen für die Kommentierung des Diskussionsentwurfs auch bleiben. Genau, also so viel dazu. Und davon aber unabhängig hat hier der Fachausschuss ja die AG beauftragt, sich das Thema der Steuerumlagen anzuschauen. Und dann haben wir eine separate Unter-AG gebildet, die sich auch mehrfach getroffen hat. Und waren wirklich sehr intensive, interessante Diskussionen, weil das Thema ist nicht ganz trivial. Das Thema scheint ja auch sehr hohe Praxisrelevanz zu haben. Also ich habe auch von anderen Ecken außerhalb der AG auch Anfragen schon bekommen, ob wir denn schon in diesem Jahr was tun oder nicht. Und das EDW hat sich auch mit dem Thema beschäftigt, aber jetzt nicht weiter vorangetrieben. Und das Thema, also das ist ja nicht nur das Thema des Ausweises, sondern das Folgethema auch der Anhangangaben. Und das wird diese neuen Anhangangaben im Zusammenhang mit der Mindestbesteuerung soll ja auch ein Schwerpunkt sein bei der WPK für die Prüfung 25. Ja, mit anderen Worten, ein praxisrelevantes Thema, und die AG hat jetzt dieses Papier vorbereitet. Das Papier ist so aufgebaut, dass erst die Fragestellung umrissen wird. Achso, das muss ich vielleicht mal sagen. Also das Papier beschäftigt sich momentan nur mit den gesetzlichen Umlagen nach § 3 Absatz 6 Mindeststeuergesetz. Also wenn der Fachausschuss, das wäre dann die nächste Fragestellung, vielleicht am Ende der heutigen Sitzung, sich entscheiden sollte, wir sollen uns auch, oder die AG soll sich auch die vertraglichen Umlagen anschauen, dann wird die AG das natürlich auch tun, aber bis jetzt war der Schwerpunkt der Diskussion eben bei den gesetzlichen Umlagen. Genau, also die sind in diese Umlagen, also Erstattungsansprüche und also Ausgleich in die eine oder in die andere Richtung ist halt in § 3 Absatz 6 Mindeststeuergesetz geregelt. Und genau, für diese Behandlung ergeben sich zwei Fragestellungen. Einmal, wo diese Umlagen auszuweisen wären im Jahresabschluss und im Teilkonzernabschluss. Natürlich im Konzernabschluss spielt es keine Rolle, die Umlagen. Wird alles konsolidiert, aber für den Teilkonzernabschluss ist es ein Thema. Und je nachdem, wo das ausgewiesen wird und bei wem im Steuerergebnis oder nicht, eben halt die Folgefrage, die Anhangangaben. So, und nach wirklich sehr langen Diskussionen kam die AG zu der Conclusion, dass nach HGB eine Nettobilanzierung geboten ist. Und hier in dem Papier ist es, also ich würde jetzt nicht irgendwie jetzt ins Detail eingehen, das Papier haben Sie ja bekommen und gelesen, vor allen Dingen mit Beachtung von der Stellungnahme Berechnungslegung des EDW Nummer 34 zur Bilanzierung von Beweglichkeitsrückstellungen unter Berücksichtigung dieser Regelungen kam die AG zu der Folgerung, dass eine Nettobilanzierung bei den Umlagen geboten ist. Das heißt, erstens besteht ja, das ist gesetzlich geregelt in § 3 Mindeststeuergesetz, besteht ja ein Gesamtschuldverhältnis, also zwar führt die oberste Muttergesellschaft der Gruppenträger die Mindeststeuer ab, aber die Gesamtgruppe ist gesamtschuldnerisch, steht in einem Gesamtschuldverhältnis in Bezug auf die Mindeststeuer. Und das heißt, dass jede Geschäftseinheit zeigt quasi nur den Teil der Mindeststeuer, der auf sie wirtschaftlich auch tatsächlich entfällt. Ja, und entsprechend folgen daraus auch die Anhangangaben. Um das zu verdeutlichen, ja, das ist hier eigentlich so die Quintessenz für die Bilanzierung. Und um das zu verdeutlichen, gibt es zwei Beispiele. Beispiele sind nicht abschließend, das haben wir hier auch eindeutig aufgeführt. Das erste Beispiel, also können natürlich deutlich mehr Beispiele sein, aber wir dachten, also zwei Beispiele, die auch ein bisschen mit Spielen mit In- und Ausland würden wahrscheinlich reichen zu veranschaulichen. Bei dem ersten Beispiel ist die Konstellation so, dass die oberste Muttergesellschaft, der Gruppenträger, der auch Steuerschuldner ist, also der auch die Mindeststeuer abführt gegenüber der Finanzbehörde, in Deutschland ansässig ist, hat ist zwei Teilkonzernabschlüsse als Beteiligung. Einmal TK Popel, also in der Mindeststeuerwelt wird sehr viel mit Abkürzungen gearbeitet. Also Popel steht für partially owned parent entity, also das ist eine im Teileigentum stehende Muttergesellschaft. So. Und IPE ist Intermediate Parent Entity. Also die ist, an der ist die der Gruppen, die OMG zu 100% beteiligt und wie gesagt an der TK Popel sind auch Minderheiten beteiligt. So, und dieser Absatz, Paragraph 3 Absatz 6, die Steuerumlagen, das das kann eigentlich nur, hat die AG entschieden, eigentlich nur, also die Fragestellung zu diesen Umlagen kann eigentlich nur für den Teilkonzern Popel also kann greifen, weil die Erhebung der Primärergänzungssteuer, die erfolgt ja grundsätzlich auf der obersten Ebene, also bei der OMG. Das heißt, die Primärsteuer, die auf die TK-IPI entfällt, wird erhoben auf der Ebene von der OMG. Eine Ausnahme davon ist aber, das ist auch in der OECD, in den Mustervorschriften enthalten, wenn also eine Ausnahme bildet die Popel-Gesellschaft, also eine Gesellschaft, an der Minderheiten, wie gesagt, mit mehr als 20% beteiligt sind, auf deren Ebene wird die Primärergänzungssteuer erhoben. Also unabhängig davon, wer zahlt, jetzt einfach geht es darum, wo die Steuer erhoben wird. Also das heißt, bei der IPI wird die Steuer erhoben auf der obersten Ebene, bei der Popel wird aber die Steuer erhoben auf deren Ebene. So, und für diesen Fall, und dadurch, dass der deutsche Gesetzgeber aber gesagt hat, ich möchte aber nicht, dass die Popel oder dass mehrere Gesellschaften in dem Land die Steuer abführen, ich möchte, dass eine Gesellschaft die Steuer abführt, und das ist die in dem Beispiel die OMG, halt der oberste der Gruppenträger, es ist quasi ein verkürzter Zahlungsweg für die Aussicht der Finanzbehörde, aber der Primärergänzungssteuerbetrag wird auf der Ebene von Popel erhoben. Das heißt, die OMG zahlt und für diesen Fall ist halt diese Regelung in § 3 Absatz 6 vorgesehen, dass wenn die OMG zahlt, die zahlt halt für den Teilkonzern Popel, aber eigentlich ist es deren Ergänzungssteuer da. Deswegen sind diese gesetzlichen Umlagen vorgesehen oder vorgeschrieben, damit da auch die Minderheiten an der Mindestbesteuerung auch mit beteiligt werden. So, deswegen ist eigentlich der Anwendungsbereich von § 3 Absatz 6 ist der Teilkonzern Popel. Und wie gesagt, OMG zahlt an das Finanzamt, ist verpflichtet, eine Mindeststeuererklärung abzugeben und ist gesetzlich verpflichtet, halt umzulegen auf den Teilkonzern Popel. So, und was passiert dann? Also erstmal auf der Ebene von Jahresabschlüsse, die oberste Muttergesellschaft passiviert eine Steuerrückstellung für die erwartete Mindeststeuer und aktiviert gleichzeitig eine Forderung gegenüber dem Teilkonzern Popel. Ja, das heißt, wenn Hier haben wir noch aufgeführt, also wenn man davon ausgeht, dass die Mindeststeuer tatsächlich nur auf den Teilkonzern Pope entfällt, ja, und dass die OMG selber keine Mindeststeuer zahlen muss, ja, dann wäre quasi eine Steuerbelastung auf der Ebene von OMG von null. So, und der Teilkonzern Pope passiviert eine Verbindlichkeit, Intercompany-Verbindlichkeit in Höhe der erwarteten Mindeststeuerbelastung, also in Höhe der Umlage von der OMG und erfasst einen Mindeststeueraufwand. Ja, erfasst im Posten Steuern vom Einkommen und vom Ertrag. Und das ist dann tatsächlich die wirtschaftliche Verpflichtung des Teilkonzerns Pope. Obwohl die selber halt eben die Zahlung nicht leistet. Aber das ist eine wirtschaftliche in Verpflichtung und die wird durch die gesetzliche Umlage eben auch findet Eingang in den Posten von Steuern von Einkommen und Ertrag. Genau, und entsprechend hat der Teilkonzern Pope auch die Anhangangaben zu machen. Im handelsrechtlichen Konzernabschluss auf der Ebene des Gruppenträgers passiert.
Darf ich jetzt mal nachfragen? Also auf dieser Gruppe-Ebene, wenn die OMG eine Forderung gegenüber der Gruppe hat, ja, dann ist doch die Verpflichtung auf der Gruppe-Ebene eine Verbindlichkeit gegenüber der Mutter.
Der Mutter.
Warum ist es dann im Einkommen, also bei uns in Steuer, in der Steuerzeile?
Weil das eine
also von der Substanz verstehe ich das schon, aber eigentlich ist das eine Erstattungsverpflichtung.
Ja, dadurch, dass es halt eben keine freiwillige Erstattungsverpflichtung ist, im Grunde genommen, wenn es nach der Regelung der OECD gehen würde, der deutsche Gesetzgeber hat sich einen Sonderweg ausgedacht, wollte halt eben nur einen Zahler haben. Bei der OECD ist es zum Beispiel so, die Steuer wird auf der Ebene von Pope erhoben und auch bezahlt. So, das wäre dann, und das ist hier quasi nur der verkürzte Zahlungsweg in Deutschland, aber von der Substanz her ist es ja die Steuer der Pope. Und das ist, wie gesagt, das ist ja nicht so, dass die OMG das weiterberechnen kann oder darf, sondern die muss es tun. Und ja, das ist tatsächlich eine ungewöhnliche Buchung, weil eine Verbindlichkeit
gegen. Die hat ja überhaupt keine Ergebnisse, also in dem Beispiel jetzt, wo sie nur die Probe hat, die hat ja überhaupt keine Ergebnisbelastung.
Dann hätte sie keine.
Also das heißt, auch in dem Gesamtkonstrukt taucht nur das auf Probeebene im Steuer.
Ja.
Steuerzahler auf.
Wie gesagt, letztendlich im Konzernabschluss spielt es ja gar keine Rolle.
Ja.
Es geht ja nur um den Teilkonzernabschluss. Doch, habe ich ja auf der OMG. Genau. Auf der obersten Ebene, ja, dann habe ich nichts. Ich buche ja nicht einen Steueraufwand und einen Steuerertrag. Das stimmt, allerdings hat man ja die Verpflichtung gegenüber dem Finanzamt und dann Forderung gegenüber der Pope.
Das ist eben irgendwie
schief,
aber kann ich wahrscheinlich nicht Zeit hier, ne?
Ja. Ja. Aber in der GmbH? Also 34 sagt, zur Nettobilanzierung durchsetzbare und werthaltige Ersatz- oder Rückgriffsansprüche gegen Dritte sind bei der Bewertung der Rückstellung Nur dann und nur insoweit Rückstellungsbindung zu berücksichtigen, als sie in verbindlicher Weise der Entstehung oder der Erfüllung der Verpflichtung nachfolgen.
Also ich glaube schon auch, also ansonsten, also wenn ich oben sage, ich habe gegen zwei unterschiedliche Parteien, ja, und unten sage ich, das ist aber dann eine Steuerschuld gegenüber dem Finanzamt, dann ist, sage ich mal, das Maß, was sich anlegt, auf beiden Ebenen unterschiedlich. Weil oben sage ich dann, ich kann es nicht saldieren, weil der Erstattungsanspruch ist ja sozusagen gegenüber die Pope, über der Pope. Auf Probeebene sage ich aber, nee, ich habe ja eigentlich eine Steuerschuld gegenüber dem Finanzamt. Was ja wirtschaftlich immer, aber dann würde ich zumindest, also im Gesamtbild, dann würde ich zumindest oben saldieren. Dann habe ich es halt auf einer Ebene, die verpflichtet ist, richtig abgebildet. Ja? Aber oben ist es raus, ja. Genau.
Also die Puppe, die zeigt ja die Verbindlichkeit gegenüber der Mutter. Und die Puppe. Und Steuerrückstellung, ja.
Das muss er einigen.
Ja. Ja, oder würdest du sagen, nicht saldieren. Eine Steuerrückstellung.
Selbst steht bei der Rückstellung und aktivierte Forderung. Da fehlt die Saldierung meines Erachtens.
Ist ja lange gekommen. Was ja nicht in der Bestellung von der Gesamtschuld noch mehr abkommt. Das ist sicher nur das, denke ich, rein und schwere Ziffer meiner Rechnung nicht da.
Ich habe es im Grund in der Arbeitsgruppe, da muss ich fragen, weil jetzt,
so hat, ja, ich überlege auch,
ob da einer gesagt, weil da ist ja einer, das würde ja sagen, und ich sage, ich muss das ja qua Gesetz machen und deswegen, wenn die Sanierungsvoraussetzung auch nicht dann erfüllt.
Ich glaube, wir haben uns in der AG einfach zu sehr tatsächlich auf die GNV konzentriert und gesagt, da taucht halt nichts auf der OMG-Ebene.
Deswegen hat man das bewusst diskutiert und gesagt, eigentlich, ja, könnte man auf die Netto zu, also auch finanziell Netto zu finanzieren, aber das geht aus irgendwelchen Gründen, die gerade man sagt, ja, irgendwie Kompass und sowieso nur die Holding.
Ja, dann gebe ich mal zurück in die AG. Ehrlich gesagt, kann ich mich selber nicht mehr so dran erinnern. Ich habe das, ob wir das tatsächlich diskutiert haben, auf der Bilanzebene. Genau, wir sind geblieben beim Konzernabschluss, ne? Aber ab Konzernabschluss verbleibt natürlich nur die Außenverpflichtung gegenüber der Finanzbehörde und entsprechend der tatsächlichen Steueraufwand des Konzerns insgesamt, der dann entsprechend auch anzugeben ist. Gut, hier haben wir noch einen Hinweis für den Popital-Konzernabschluss gemacht und haben noch ein Beispiel aufgenommen, wenn die OMG sich im Ausland befindet und in dem Land wurde die Bilatur die Mustervorschriften nicht umgesetzt. Ja, das heißt, dass hier wäre dann nach dem deutschen Gesetz die TK1, der wäre der Gruppenträger und auch der Steuerschuldner und wäre verpflichtet, eine Mindeststeuererklärung abzugeben. Und TK1, der Gruppenträger, der würde dann auch Mindeststeuern für den TK2 zahlen. Ja, das heißt, dass TK1 in dem Jahresabschluss eine Rückstellung passiviert und aktiviert gleichzeitig die Forderung gegenüber dem Teilkonzern 2, also für die Mindeststeuer, die vom TK2 verursacht wurde. So ähnlich wie in dem Beispiel, die wir jetzt gerade besprochen haben. So. Das heißt, beim TK1 wird im Grunde genommen nur der Steueraufwand ausgewiesen, was auch auf die TK1 tatsächlich wirtschaftlich auch was dem TK1 gehört. So, und sonst die Darstellung im TK2 entspricht der Bilanzierung, wie wir besprochen haben, für den Teilkonzern Pope im ersten Beispiel. Und für den Konzernabschluss ergeben sich eigentlich keine Besonderheiten. Ja, weil da weil TK1 und TK2 halt nicht miteinander konsolidiert werden. Genau, und dann haben wir noch einen Satz aufgenommen, diesen Satz. Weil der AG hat diskutiert, es kann ja natürlich durchaus Fälle geben, wo es auch im Ausland gesetzliche Umlagen bestehen. Das kann aber für den deutschen Konzernabschluss, Teilkonzernabschluss, muss man da sagen, eigentlich nur relevant sein, wenn bei den ausländischen QDMTTs, also das ist QDMTT, ist Qualified Domestic Minimum Tobacco Tax, also das sind die Steuern, die habe ich quasi von den lokalen Gesellschaften nicht, das habe ich nicht im Kopf, wie tatsächlich der deutsche Begriff dazu ist. Also wenn die Gesellschaft wenn eine Jurisdiktion sagt, ich führe die QDMTT ein, das heißt also alles, was quasi unter Gesellschaften in meiner Jurisdiktion müssen halt so viel Steuer bezahlen, dass sie verantwortlich gesagt auf die 15% kommen. So, und dann kann es aber auch so sein, wenn wir zum Beispiel jetzt nicht auf die deutschen Begrifflichkeiten für QDMTT, wenn wir in dem ersten Beispiel sind, ne, und man überlegt sich zum Beispiel im Ausland diese ganzen oder alle Gesellschaften sind im Land, sage ich mal, eins in dem Beispiel, zum Beispiel in der Schweiz, und die Schweiz hat QDMTT eingeführt und sagt, diese innerhalb des Konzerns wird die Mindeststeuer umgelegt nach einem bestimmten Schlüssel. Aber eine Gesellschaft des Konzerns führt die Steuer an die Finanzbehörde ab. Das heißt zum Beispiel in der Schweiz, da gibt es in dem Konzern halt drei Gesellschaften in dem Land, also in der Schweiz. Und die gesetzliche Regelung, also das sage ich jetzt einfach so, ohne zu wissen, wie die gesetzlichen Regelungen sind. In der Schweiz habe ich weiß nur, dass da die Schweiz halt QDMTT in jeder Fall eingeführt hat oder das tun wird. Und die Schweiz zum Beispiel würde einführen eine gesetzliche Regelung, die besagt, eine Gesellschaft soll also die Mindeststeuer für alle drei Gesellschaften abführen. Für alle drei Schweizerischen Geschäftsfelder innerhalb von diesem Konzern führt nur eine Gesellschaft ab. Das heißt, hier in dem Beispiel wären ja zwei Schweizer Gesellschaften unter dem TK Bope und eine unter dem TK IPI. Ja, das heißt, im Grunde genommen, und sagen wir, die erste, also die unter der TK Bope hängende Schweizer Gesellschaft, die führt für alle drei Gesellschaften die Steuern ab in der Schweiz. Und das heißt, dass der Teilkonzern Bope ein Teil der Steuer abführt eigentlich für den Teilkonzern IPI. Und das ist diese Abführung ist halt in der Schweiz gesetzlich auch vorgeschrieben. Und da war die AG der Meinung, da müsste eigentlich nach derselben Logik vorgegangen sein. Da wird ja die Schweiz nicht sagen, wie natürlich im handelsrechtlichen HGB-Konzern am Schluss die TK Bope das zu bilanzieren hat, aber dann müsste eigentlich dieselbe Logik gelten, wie auch in diesen beiden Beispielen. Und deswegen haben wir unten diesen Satz nochmal eingefügt zur Veranschaulichung, dass es auch eben gesetzliche Umlagen im Ausland geben kann, aber die würden nur Relevanz haben, wenn die Umlage in den QDMTT-Ländern bestehen. So. Das ist das, was die AG vorbereitet hat. Wie gesagt, momentan nur gesetzliche Umlagen, vertragliche Umlagen ist ein Thema für sich. Gibt's auch aus Ihrer Runde erstmal zu dem Schreiben Fragen oder Anmerkungen oder andere Ansichten? Bis auf diese eine Frage, die habe ich mitgenommen.
Kann ich schon aufklären.
Bitte?
Das kann ich schon aufklären. In dem Papier steht es mal von Verbindlichkeiten. Und die Nettobilanzierung und Basierung sind eine Rückstellung. Wir haben hier eine Weile, die geht auch eine Rückstellung. Und weil ich tatsächlich die tatsächlich verpflichtende Verbindlichkeit einsuchen muss, um die Brutto zu zeigen. Genau.
Erst in dem Moment, wenn die Steuererklärung abgegeben ist.
Und man das vielleicht noch klarstellen, weil ich glaube, das tatsächlich ich weiß nicht, ob eine Rückstellung aus also eine Rückstellung aus dem Jahr. Das ist jetzt in Zahl, also die Förderung abgewiesen.
Ja, die Folgefrage wäre, also, ja?
Also, erstmal, also mit der letzte, also mit der QDMTT, aber wir reden ja dann trotzdem wieder nur von Gesellschaften, die in Deutschland, also auf den Ebenen, wo wir in Deutschland ansässig sind, von den Folgefängen. Weil es ja eine, wir reden ja über das HGB.
Na, wir reden jetzt zum Beispiel in dem Falle von dem Teilkonzern Bope wieder, was in Deutschland ansässig ist, ja. Okay. Und diese drei Gesellschaften sind zum Beispiel in der Schweiz ansässig.
Nationale Ergänzungssteuern.
Ja, stimmt.
Also ansonsten, ich habe also inhaltlich so ein, zwei Sachen, also zum einen ist das Thema mit der Saldierung, die ist ja in der Tat so die Frage, die jetzt vorne aufgeworfen wurde, die ging ja nur auf die GNV, die ging ja nicht auf die Bilanz, also insofern die Frage, ist dann, glaube ich, nochmal so, da müssen wir halt nochmal gucken, über das bin einfach, aber es war schon vorhin in der Frage eben nicht drin. Ne? Die Frage fairerweise ging auf die GNV plus Anhangangaben. Ansonsten, weil du jetzt ja wahrscheinlich auch dazu hast, was wir damit jetzt machen, mit dem Werk. Ne?
Genau.
Was was natürlich so redaktionell auffällt, sind so ein paar Sachen, jetzt sind die ganzen Abkürzungen zu, der verständige Dritte kennt, aber alle nicht definiert sind erstmal in dem Kontext. Ne? Das ist eine. Zum anderen finde ich es von der Dramaturgie aus Sicht des DSC ein bisschen ungeschickt zu referenzieren auf die EDB-Stellungnahmen, also von der Reihenfolge her. Ich würde das anders machen. Also ich würde sagen, für uns der Maßstab ist natürlich die gesetzliche Regelung. Und dann würde ich vielleicht eher ergänzen, dass es auch berufsständische Verlautbarungen gibt, die das auch so sehen. oder so in der Art. Das so als Startpunkt zu nehmen, finde ich ein bisschen schwierig in ein, zwei Absätzen, muss ich sagen. Würde ich vielleicht nicht unbedingt machen. Ja, was ja an der Aussage jetzt nichts ändert, das ist mir so ein Punkt, der mir so aufgefallen war, rein so von der Rhetorik. Der Rest, glaube ich, inhaltlich bin angesprochen worden. Jetzt.
Also ich meine, wir äußern uns ja hier wirklich zu dem Jahresabschluss. Ne? Also ich weiß nicht, also wie hier die Meinung ist, ob wir das beibehalten sollen, dürfen. Also die, sagen wir so, der in der Praxis, also du wirst ja auch wissen, also es sind die Fragestellungen tatsächlich jetzt relevant für die HGB-Bilanzierer. Trotzdem ist die Frage, ob wir dazu ein Mandat haben.
Das heißt Mandat, wenn wir fragen, die äußern, kann verbieten, sich zu äußern. Ne? Die Frage ist halt, ob das sozusagen originär in den DS zum Beispiel Eingang finden würde. Da würde ich sagen, na, da wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ich sehe den Punkt, es ist wieder so ein bisschen Spagat, ist ja dann klar, kommt dann so ein bisschen noch dieser Trick 17 mit, ja, das geht ja auch für einen Teilkonzern. Manches, ne? Klar, das ist so ein bisschen Trick 17, wenn wir den immer anwenden würden, da gibt es sehr vieles, was für Konzerne und Teilkonzerne auch gilt, was faktische Einzelabschlussregelungen sind, ne? Also das ist klar, aber ich hätte jetzt kein Problem damit, das schon auch zu nutzen. Die Frage ist halt, wie man das jetzt genau macht, ne? Also wir haben das Ding ja jetzt genau so, wie es steht und liegt, so ist es jetzt aus der AG rausgepurzelt. Ja. Jetzt haben wir ein paar Sachen schon gesehen, wo wir vielleicht schon nochmal im Drafting ein bisschen ran müssten. Das ist die Frage, wie man das macht. Ne? Also wir haben also ich glaube, aus dem genannten Grund, gerade mit dem Fokus da auf den schon auf den Einzelabschluss, das Thema mit du hast es ja in der Kamera auch mal kurz noch mal skizziert, was die Varianten eigentlich wären, ne? Mit dem Rechnungslegungshinweis. Anwendungshinweis, ne? Rechnungshinweis, was wäre Anwendungshinweis?
Anwendungshinweis. Im 8. passt natürlich nicht.
Unter den Beispiel, also musst du noch ein bisschen von mir zurückspielen, ne? Oder steht jetzt auch wieder, da steht Steuerrückstellung. Ja.
Ja, genau. Also sag mal so, das ist schon tatsächlich ein Stück weit ein deutsch spezifisches Thema. Insofern macht das auch Sinn, dass wir uns das so äußern, weil es wirklich halt per Gesetz geregelt ist und abweichend eben von den OECD-Mustervorschriften durch diesen verkürzten Zahlungsweg. Aber ich meine, so viele Möglichkeiten von Verlautbarungen haben wir ja auch nicht. Also DS 18 scheidet aus, Anwendungshinweis wäre möglich. Ansonsten Briefingpapier ist natürlich, ein Briefingpapier wird ja meistens durch den Staff bei uns erarbeitet und nicht
das
genau. Nicht,
weil das ist kein Briefing.
Nee.
Also ein Briefingpapier wäre es, wenn wir irgendwo in der Mitte von dem Papier aufhören würden vielleicht noch, ja. Weil ich dann sagen würde, ich stelle die Realitäten und Sachverhalte nochmal da, aber hier legen wir ja tatsächlich ein Stück weit jetzt was aus und werten das ein in den Bilanzierungskontext. Deswegen wäre ich da ganz vorsichtig, das so zu nennen. So, auf der anderen Seite, ich würde es schon gerne irgendwie der Öffentlichkeit auch zur Kenntnis bringen. Ne? Wir haben ja die dritte Option, war ja so ein bisschen diese Kombination mit der Protokolllage. Ja, ob man das dann sozusagen nimmt, jetzt sagen wir mal, vielleicht auch in der dann noch überarbeiteten Form zu einem gewissen Grad, und das sozusagen nochmal auch verknüpft mit dem Protokoll von der heutigen Befassung sozusagen. Wir haben ja sowas Ähnliches schon ein, zwei Mal gemacht, wo wir auch Themen hatten, wo wir gesagt haben, wir wollten relativ kurzfristig mal eine bestimmte Meinungsbildung kundtun. Mhm. Und dann haben wir die ja auch mit einem Protokollauszug nochmal zusammen quasi als Dokument veröffentlicht.
Ja.
Das würde ich schon machen. Ich würde es eben auch nicht sozusagen nur als Preisradikal der Steuer AG ohne irgendeinen Rupfen, das würde ich auch ungern machen. Sondern, also meine Variante wäre eigentlich zu sagen, hier, das ist sozusagen ein Papier, was die Steuer AG entwickelt hat, der VfH hat sich damit beschäftigt, gab diese und jene Anmerkung. Im Kern wird dann schon erkennbar, dass wir schon, sage ich mal, mit der Konklusion da mitgehen, ne? Plus eben das, was wir jetzt heute besprochen haben, das wird schon noch redaktionell jetzt bearbeiten. Und dass wir das dann sozusagen in dem Rahmen dann auch veröffentlichen. Ich meine, es wäre ja jetzt, auch wenn wir jetzt nicht uns aktiv entschieden hätten, hätte es ja auch heute schon eine öffentliche Sitzungsunterlage einfach sein können. Ne? So, das hätten wir auch machen können, das hat uns ja auch keiner, glaube ich, hätte uns auch nicht so wehgetan, aber ich glaube, das ist schon gut, wenn wir dann das einmal machen mit einem, dann jetzt einmal sagen wir mal, stabilen Stand vielleicht.
Und dann noch nur wie die Krücke des Wahlkonzerns. Der Jahresabschluss finde ich jetzt nicht so wirklich als Rücke.
Nee, aber die Frage ist ja trotzdem, ich glaube ja nicht, ich würde mich nicht so weit zurück zu sagen, dazu dürfen wir nicht sagen. Also ich verstehe schon den Punkt, was das Thema Standardsetzung und so angeht, ja. Aber dass wir dazu nicht sagen dürfen und dann irgendwie da immer so rumlavieren müssen, weiß ich nicht.
Mein Meinungsfreiheit gibt es ja in dem Land. Als GSC, mal nicht so weit an, damit verbirgt natürlich jemand, dass es eine gewisse Bindungswirkung hat, ja. Und ich glaube, das passt halt, wenn die Arbeitsabschluss nicht. Aber ist immer eine
Keine Vermutung, ja. Eigentlich würde ja so eine Position, wo wir direkt von Konzernen schließen, würde ja vermuten, dass hier das Thema veröffentlicht, auch irgendwie eine gewisse Bindungswirkung, auch wenn es jetzt kein DRS ist, an einem Boot, dann der Teil
sozusagen. Ja, ich meine, wir können jetzt natürlich so vorne, ich meine, es ist natürlich, es geht ja hier schon um eine Konstruktion im Konzernverbund, so kommen wir ja auch mit vielen, bist du da zweit überhaupt in Kontakt. Man kann jetzt natürlich von der Dramaturgie das so ein bisschen umdrehen und sagen, okay, wir fangen jetzt halt mit der Teilkonzernperspektive ein Stück weit an. So, Klammer auf, die ganze Diskussion ergibt sich dann natürlich automatisch mit.
Ja, das ist jetzt nicht so für den Architekturdirektor einen Einzelabschluss machen, weil das den Geschmack hat oder den Eindruck erwecken könnte. Das DSC macht jetzt auch öfter mal was zu
machen. Ich würde es einfach für einen Teilkonzern machen und den Rest kann sich doch jeder denken. Wenn das für einen Einzelabschluss ist, kann doch nichts anderes gelten. Weil die Normen, auf die verwiesen wird, sind halt keine Konzernnormen.
Genau. Wer die Quelle, wenn man Primärquelle nachschaut, wird schlauer, ja.
Aber das heißt im Grunde genommen, dass wir diese ganzen Ausführungen ja auch gar nicht streichen würden, ne?
Das halt nur handelsrechtlichen Teilkonzernabschluss von nur auf die TG Probe beziehen, ne?
Das ja, genau.
Handelsrechtlichen Teilkonzern plus der TG
Probe. Ja, aber bei der OMG, da hört es dann halt auf.
Ja, genau.
Aber ich sag mal, das
ist das wirkliche Problem, das finde ich halt schwierig, ne? Das kriegt man nicht gelöst. Das ist ein tatsächlich ein handelsrechtliches Einzelhandelsthema. Ja. Bei den Konzernen oben, bei der OMG passiert logischerweise gar nicht. Bei der passiert irgendwas. Das ist immer nur ein Gesellschafterthema. Das ist immer ein Einzelhandelsthema. Das wird nie ein Teilkonzernthema. Weil selbst wenn die TG Probe wiederum auch noch inländische Töchter hätte und auf die wiederum umlegen dürfte, und dass in ihrem Teilkonzernabschluss halt auch keine Rolle spielt.
Ja, ja.
Es spielt immer nur eine Rolle im Einzelabschluss. Und deswegen weiß ich nicht, ob wir das so machen können. Das ist halt gerade kein Teilkonzernthema. Anders als Organschaftsverhältnis oder so. Du bist Teilkonzernthema und das ist kein Teilkonzernthema.
Ja, ich meine, man kann sich überlegen, deswegen gleich von der Dramaturgie, ob es halt einfach so ein bisschen umkehrt, ne, und ich sag mal, drunter noch einen Absatz hier im Sinne so von Exkurs zum Mutterunternehmen oder so machen.
Ja, okay.
Ich finde es halt, aber ist irgendwie auch schade, wenn wir das dann so unter den Tisch fallen lassen, in Anführungszeichen. Das ist natürlich schon.
Gruppe ist so groß, die Multiplikatoreffekt hast du. Ja, also die betroffen sind, sind in irgendeiner Form vertreten. Also das, was da gesagt wurde, wird nicht den, die institutionellen Wissen entzogen, nur weil es da mit drin steht.
Und der andere Punkt, der mir natürlich noch so kam, okay, jetzt die gerade eben aus der Sichtteilkonzern-Perspektive, was eigentlich mit IFRS?
Genau, das wäre dann auch meine Folgefrage. IFRS und gesetzliche Umlagen. Also letztendlich HGB und IFRS gesetzliche Umlagen. Ob sich die AG das Thema anschauen soll.
Das Thema ist das Einzige am Schluss, die so zurzeit keine Rolle spielt und in Teilkonzernen einfach ist.
Also ich,
das ist ein einfaches
Thema. Egal, das Problem, was kommt, ist für den, in der Map steht irgendwo in der BC drin, dass sie da in dieser Einzelabschlusssituation immer nicht so ganz wissen, was eigentlich, ob es eine Steuer oder nicht ist.
Und das ist das Thema.
Ja, BC 99a, glaube ich, ist es, und ich weiß nicht, da können wir dann viele Sitzungen wahrscheinlich machen, und der ISG ja selbst schon konzentriert, dass er nicht weiß, was es ist. Deswegen wird er auch noch ein bisschen die Finger lassen.
Na gut, das sind ja zwei Sachen, ne? Einmal ist es tatsächlich die Steuer, die eine Gesellschaft meinetwegen für die Schwester wie in unserem Beispiel die Popel zahlt, die Steuer, die eigentlich auf die AGE entfällt. Ist es eine Steuer, ist es nicht eine Steuer? Das ist die Fragestellung. Und auf der anderen Seite die Fragestellung im Zusammenhang mit den, die eben diesen unseren gesetzlichen, gut, das ist HGB gesetzliche Umlagen, das stimmt schon, da sind dann keine gesetzlichen, das sind dann nur die vertraglichen Umlagen. Aber wo erfasst man?
Das sind die noch Vertrag, die würde ich nicht persönlich aushalten wollen, weil das ist ein ganz heißes Eisen, was wir dann anfassen. Mhm. Weil dann geht es mit Entnahmen und Einlagen bewusst, das ist immer, oder verzetteln wir uns nur, ja.
Ja, aber kein Blumentopf. Also wenn die AG auch noch der Video für 25/26 zu machen, dann ist der ein guter Punkt.
Ich meine, der andere Aspekt jetzt von der Story, wenn wir jetzt sagen, der Entry ist jetzt über einen Teilkonzern, ne?
Yeah.
So. Dann würde ich natürlich sagen, okay, warum dann halt nur HGB? Warum steht dann nicht da was zum Pendant unter IFRS?
Also,
dann merkt man ja schon, okay, es ist jetzt auch mal eine These. Klammer auf, weil wir ja eigentlich im Hinterkopf die Einzelabschlussausstrahlung irgendwie im Kopf haben in der Diskussion, ist ja klar. Daher kommt ja die Frage auch nur, es ist natürlich so ein bisschen dann, Nee, ich sag nur, das ist halt so, wir müssen trotzdem in einer Frage gerne antworten.
Na gut, aber so wie bei den steuerlichen Nebenleistungen, wenn es wirklich eine Besonderheit, eine deutsche Besonderheit ist, und ist es ja nun mal durch das Mindeststeuergesetz, dass es diese gesetzlichen Umlagen gibt.
Einzelabschluss haben wir und für einen Konzern, glaube ich.
Bei Konzernen ist die wir haben. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal alle keinen großen Betroffenheitsgrad. Ja. Grundsätzlich ab in der Mindeststeuer. Da haben wir
schon gesorgt. Der Schmerz.
Das sind ja im Wesentlichen dann börsennotierte Teilkonzerne. Das
haben wir auch erwähnt.
Keinen großen Schmerz mit haben. Und ich glaube, wenn wir es handelsrechtlich dann machen wollen, dann muss man es auf den Ausweis beschränken. Also ich denke, dass mit dem GOV-Ausweis, welche GOV-Position gehört zu euch. Wenn wir es mit Brutto und Netto, dann machen wir es. Das ist ein Einzelabschlussthema. Das gibt es in Teilkonzern nicht. Ich glaube, niemand wird sich wahrscheinlich bei uns wehren, wenn dann das nach wie vor genauso machen würde, ja? Durch das gesamtschuldnerische Haftung, das ist die gleiche Schuld. Dadurch, dass wir auch eine WC haben, wo das ISG ja selber sagt, ich weiß auch nicht, was das sein soll, wird man das hier nicht so wehren können, wenn jemand das nicht falsch
war. Wir haben auch das Buch, deswegen eine Verwahrung geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt aber noch zum Warf.
Und die globalen, die sind die schon sehr schwer mit Steuern von Einkommen und Ertragen. Aber ich denke, hier aufgrund der Besonderheit der gesamtschuldischen Situation kann ich jetzt hier damit leben, wenn es Steuern vom Einkommen und Ertrag sind. Also wenn man zu der Maßgabe kommt, dass Steuern vom Einkommen
und Ertrag genau.
Kann ich jemanden zwingen, Ersatzsteuern vom Einkommen und Ertrag auszuweisen, bin ich mich jetzt schwer mit einer Aussage des Boards gewissen andere. Und das war der Grund, das Aussetzen vieler Tätigen Steuern fällt so runter. Ja, das war der Anlass dafür
eigentlich. Ja.
Ja gut, also ganz ursprünglich lautete ja der Arbeitsauftrag an die AG, aber die Behandlung von Steuerumlagen, dann diese eben Aufwendung und Erträge für die Schwestergesellschaften, ne, sind das Steuern, sind das keine Steuern? Also in der HGB-Welt und die steuerliche Organschaften. Also ein Thema haben wir ja jetzt durch, Steuerumlagen nach § 3 Absatz 6. Steuerliche Organschaften hat natürlich die AG noch gar nicht angefangen, noch nicht mal so richtig Themensammlung nicht.
Das der Arbeitsauftrag ist da, das ist ja ein bisschen das Ansatz.
Naja, aber jetzt ja sowieso im Rahmen des, die werden sicherlich eine intrinsische Motivation, aber im Rahmen des neuen Diskussionsentwurfs, ne? Zum Bundessteuergesetz.
Ja.
So, also ich überlege mal, was wir jetzt mit dem Papier jetzt konkret machen. Also mein Punkt ist jetzt folgender: Wir haben ja ein Papier, so wie wir es sozusagen heute zur Sitzung vorgelegt bekommen haben, ne? Als Stand der AG. So, deswegen sage ich, okay, das haben wir natürlich jetzt eine Protokolllage, wie wir uns heute damit befasst haben. Das ist das eine. So, jetzt müsstest du in der reinen Lehre wahrscheinlich sagen, ja, okay, das Papier, so wie es heute war, plus das Protokoll von heute, das kann ich sozusagen nehmen als heutige Befassung sozusagen. Was ich aber halt ein bisschen schwierig finde, ist, dass wir haben jetzt ja ein paar Punkte gerade auch diskutiert, was wir an dem Papier inhaltlich redaktionell ablaufmäßig noch ändern würden. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt sagen sollen, wir machen uns das Papier zu eigen als Fachausschuss in der dann geänderten neuen Fassung. Oder spielen wir das jetzt sozusagen formal als Überarbeitung an die AG und es bleibt ein AG-Papier? Wie wollen wir das Ding nennen?
Ich würde zumindest auf das Papier in dem Sinne nochmal zurückgehen, was wir eben gerade schon diskutiert haben, ob man auch nach HGB knallhart sagen kann, dass wir Steuern vom Einkommen und Ertrag sind. Weil da steht ja jetzt mal drin, es sind Steuern vom Einkommen und Ertrag. Punkt. Da weiß ich nicht, ob wir das tatsächlich so schreiben wollen. Ja. Gleichzeitig die Wortäußerung dazu haben, ich mich jetzt erstmal schwer tun mit dieser klaren Aussage. Wenn man das so machen will, kann man ja sagen, wenn ich der Auffassung bin, dass wir Steuern von Einkommen und Ertrag sind, dann ist es auch ein Teilkonzern, der da drunter ist, aufgrund der gesamtschuldigen Haftung Steuern von Einkommen und Ertrag. Also so würde ich das dann argumentieren. Ich brauche das Thema so sagen, also wird dafür gar nicht thematisiert, ob wir Steuern von Einkommen und Ertrag. Das ist ja einfach ein Fakt. Ich glaube, zu der Auffassung kann man kommen, aber das ist.
Also ich kann auch damit, dass es sich von Einkommen und Ertrag
annehmen. Gerade im HGB haben wir ja auch die latenten Steuern
rausgenommen.
Da ja, können wir auch mit einer ähnlichen Begründung gemacht haben, dass wir eigentlich gar nicht genau wissen, ob sie da drunter fallen. So, und jetzt haben wir hier das nächste Papier, wo wir drin sind, das sind Steuern vom Einkommen und Ertrag. Finde ich persönlich schwierig. Also mit der Lösung kann ich leben. Aber das so einwertig zu sagen, das sind Steuern vom Einkommen und Ertrag, das so eine Äußerung finde ich schwierig. Das will ich so nochmal zurückgeben.
Das machen wir jetzt fertig. Wenn wir alles fertig gelöst haben, ist das dann nur halt, weil die daraus mehr machen? Dann macht den AG-Papier, das Sitzungs, macht wieder so als Anhang zu einem Sitzungsprotokoll. Oder was du sehen willst.
Also, wie gesagt, also von der Reihenfolge, zwei Varianten. Also ich würde sagen, in der Mitte steht auf jeden Fall ein Protokollauszug. Also wir haben uns heute damit beschäftigt, so und so. Jetzt gibt es zwei Varianten. Ich nehme das, ich sag mal, das alte Papier, was nämlich heute Sitzungsunterlage war, ne? Und bringe das zu und sage, es gab eine Sitzungsunterlage und zu der Sitzungsunterlage gab es Anmerkung A, B, C, D, E. So. Das könnte man machen, das wäre jetzt wahrscheinlich auch sozusagen die schnellere Variante. Das Risiko, was ich aber sehe, dass dann jemand das Papier in der alten Fassung auch sieht und in den Händen hat.
Ja.
Ne? Und natürlich das mit uns dann auch in Verbindung gebracht wird.
Sagen Sie das Papier noch?
Korrekt. Korrekt. So. Richtig. So, Variante 2 ist mit den Anmerkungen von jetzt, wir gehen es nochmal an die AG zurück. Die AG überarbeitet das Papier. Ja. Und man macht es dann umgekehrt. Man könnte trotzdem auch noch mit dem Protokoll, so, aber von der Reihenfolge anders so machen, dass man sagt, okay, es gab einen Entwurf, wir haben uns in der Sitzung damit beschäftigt und nach der Sitzung ist dieses und jenes dabei rausgekommen. Als, ich sag mal, endgültige Papier der AG. Das können wir, das sollten wir trotzdem dann hier auch nochmal zirkulieren, sicherlich, im Nachgang. Aber ich würde, also, oder das wäre jetzt die Frage, ich würde es trotzdem noch als AG-Papier beschreiben oder wollen wir es uns als Fachausschusspapier zu eigen machen?
Was also jetzt geht es zur Psychologie, was ist der Sitzungsgrad im Vergleich zu einem
echten Tschüss, das DSC ist fest. Ja, nee, also ja, Psychologie ist, glaube ich, schon ein ganz gutes Stichwort. Ich, also formal her, mein intuitiv würde ich es eher als AG-Papier lassen, ganz ehrlich.
Als was?
Als AG-Papier, ne? Weil wir sagen, also das ist ja auch so, wir haben etwas gemacht, wir haben uns damit beschäftigt, so und so. Weil wir, wenn wir es umgekehrt machen, wenn wir es tatsächlich als Papier des Rechnungslegungsgremiums nehmen, dann sind wir ja doch wieder in dem Thema Anwendungshinweis faktisch. So, und da wäre ich auch dabei zu sagen, da würde ich mir in der Tat sehr genau überlegen, ob wir das nicht zwingend konsultieren müssen. Und wenn wir jetzt ein halbes Jahr Zeit hätten, dann würden wir das ja vielleicht sogar so machen. Dann wäre es vielleicht sogar gut sogar, dann fragen wir mal die Öffentlichkeit und so weiter. Das haben wir jetzt das ist ja eigentlich jetzt das Timing.
Wenn ehrlich, jetzt Hinweis nicht das Thema, aber vielleicht etwas Situation.
Ah, das ist okay, das ist noch anders
bei der Frage.
Mir geht es ja jetzt nur vom formalen Ablauf, jetzt gar nicht vom
Inhalt. Ich hätte jetzt auch nichts dagegen, das AG-Papier zu lassen, dann kann man so überlegen, wie das dann das Licht der Öffentlichkeit entdeckt.
Okay, das heißt, wir würden das nochmal sozusagen zurückspielen an die AG mit den Hinweisen und dann wäre jetzt ja eigentlich die Aufgabe, dass wir das dann eben wirklich schnell in der endgültigen Form kriegen, mit den Anmerkungen von heute.
Ich habe Michael vorher Bescheid gesagt, wegen
der Stadt.
Wegen was?
Ach
so.
So, und wenn wir das dann haben, dann haben wir das hier nochmal in der Runde. Mhm. Ja. Das ist ja aber, gut, wie schnell wir das hinkriegen, ne?
Ja, aber, und dann würden wir aber an den Ergebnisbericht
anhängen. Da ist uns sowieso, so wie das wir eigentlich auch machen. Das haben wir besprochen. Und dann würde ich eben nicht die alte Sitzungsunterlage, sondern sozusagen, ich würde dann sagen, okay, und im Nachgang der Sitzung ist sozusagen dieses und jenes dabei rausgekommen.
Ja.
So, das können wir dann ja auch praktisch wie eine nachgelagerte Sitzungsunterlage, würde ich mal sagen, dann, ne? Als AG-Papier.
Groß fest am
Tschüss. Ja?
Mhm.
Gut, dann machen wir das so. Okay.
Sind wir ganz pünktlich.
Dann sind wir durch. Alles klar, na dann würde ich sagen, vielen Dank. Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt und damit auch die heutige Sitzung und wünsche allen ein besinnliches Fest, wenn es soweit ist.
Ja, danke.
Ja.